Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 1. Juli 2024, kurz vor 22 Uhr. In wenigen Minuten schließen also dann auch die US-Börsen. Und ihr habt es sicherlich gemerkt, es gab jetzt 2 Wochen keinen Podcast. Das lag daran, dass ich in Dresden war, privat auf Reisen, so einen kleinen Wellnessurlaub, wo ich noch einen Gutschein einlösen musste. Und es dann bei der Rückkehr Probleme gab. Mein Flug von Frankfurt nach Luxemburg wurde gecancelt, sodass ich dann in Frankfurt erstmal festhing. Und dann war am Wochenende hier auch noch Altstadtfest in Trier. Und auch da, ja, hatte ich dann leider keine Zeit. Ich hoffe aber, dass sich das jetzt in Kürze ändern wird. Heute beginnt ja mit dem 1. Juli das zweite Halbjahr. Das heißt, so langsam kann man sich dann auch schon auf das Jahr 2025 so ein bisschen vorbereiten. Und ja, wichtig in dieser Woche und das vorab ist dann noch der 4. Juli, der Unabhängigkeitstag oder Independence Day der Amerikaner, denn da bleiben die US-Börsen natürlich geschlossen. Und traditionell ist es so, dass die Börsenwoche des 4. Juli eigentlich immer eine gute ist. Also natürlich gibt es Ausnahmen, aber das ist eher selten. Ganz einfach, die Amerikaner sind halt Patrioten und in der Woche, wo sie da eben ihren Independence Day, ihren Nationalfeiertag haben, da geht's eher aufwärts. Ja, und wenn man sich das dann heute so ein bisschen angeschaut hat, dann sieht man, der Dow Jones leicht im Plus, der Nasdaq mittlerweile deutlicher ins Plus gegangen. Alles in allem sieht das nach wie vor sehr konstruktiv aus. Ich gehe nachher noch mal ein paar Einzelwerte ein. Bevor ich dazu komme, aber auch noch ein kurzer Blick auf die Kryptomärkte. Dort hatte ich ja den Moritz Hessel, guter Mann übrigens, kann ich sehr empfehlen, auf YouTube ein Interview gegeben und hatte gesagt, dass im Prinzip alles jetzt so gekommen ist, wie ich das im Vorfeld auch ja gedacht hatte in anderen Interviews, die ich mit ihm gemacht habe. Denn ich habe immer gesagt, es gibt viele, die davon ausgehen, dass mit dem Bitcoin-Halving es anschließend zu einer Mega-Rally kommt und die sehe ich nicht. Im Gegenteil, es geht tendenziell eher ein bisschen seitwärts, abwärts. Ich hatte auch in meinem TAX-Service, dem Technologieaktien- und Krypto-Trading-Service, die Anleger darauf vorbereitet und hatte gesagt, ja, so 20% kann es nach unten gehen. Und wenn man sich anschaut, der Bitcoin im Vorfeld bei etwa 74.000 im Top gewesen, wenn man davon 20% abzieht, das wären 14.800. Das heißt, Korrekturziele so im Bereich 59.200 wären absolut in Ordnung gewesen, wobei ich das immer so ein bisschen gesagt habe, es kann auch 2, 3, 4, 5% mehr werden. Es wird halt nicht 30, 40, 50 oder 80% nach unten gehen, aber ob das jetzt am Ende 20, 23 oder vielleicht 24% werden, das kann man so genau eben nicht im Vorfeld sagen. Das ist teilweise dann auch Intraday-Schwankung. Und genauso ist es im Prinzip bisher gekommen. Wir sind teilweise unter die Marke von $59.000 gefallen. Das waren eher dann so 21, 22% Korrektur. Haben uns dann aber im Bitcoin gefangen und stehen mittlerweile dann auch wieder deutlich höher. Aktuell heute geht es da natürlich schön nach oben. Ein Plus ja in den letzten 24 Stunden von knapp 2%, 63.145. Auch viele andere Kryptowährungen, die zuletzt ja die Altcoins richtig zusammengefaltet worden sind, wieder auf dem Weg nach oben. Der Ether von Ethereum mittlerweile 3.466, der Binance Coin wieder über der Marke von $480, der Solana ja klopft schon wieder an die $150 Marke an und der Toncoin, der zeigt eine extrem hohe relative Stärke und notiert nahe seiner Verlaufshochs und das waren ja zuletzt sogar Allzeithochs. Aber man könnte die Liste jetzt auch weiter durchgehen. Wir sehen breit gestreut große Gewinne und ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass wir das ja um den Jahreswechsel spätestens, vielleicht sogar ein bisschen früher, zu einem ja größeren Bitcoin und anschließend Krypto Bullrun schaffen werden. Und wenn man sich anschaut, heute beispielsweise der Tagesgewinner oder einer der Gewinner der letzten Tage, so muss man es sagen, Ethereum Name Service, ENS, hat jetzt in 7 Tagen über 40% zugelegt. Allein heute geht es nochmal rund 12% nach oben. Und das ist auch ein Projekt, was ich im Zuge des TAG ausführlich vorgestellt habe und wo ich auch zuletzt gesagt habe, beispielsweise unter $20 kann man da reingehen. Jetzt stehen wir mittlerweile bei fast 32. Wer das also gemacht hat, hat hier schöne Gewinne. Aber wie gesagt, das zieht sich dann breit durch. Ecash Network ebenfalls in den letzten 7 Tagen fast 28% hinzugewonnen. Avalanche, die wir beispielsweise auch in unserem Musterdepot halten, fast 24%. Und das sieht halt ganz gut aus. Allerdings darf man halt auch nicht verhehlen, dass insbesondere die Altcoins zuvor zum Teil auch kräftig verprügelt worden sind. Und wenn etwas natürlich zuvor 40 oder 50% gefallen ist, dann nützt natürlich jetzt auch eine Kursrallye von, selbst wenn es wieder 40, 50% sind, nichts. denn das ist Tücke der Prozentrechnung, wenn etwas sich halbiert, also 50% fällt, beispielsweise von 100 eben auf 50 und anschließend wieder 50% steigt, das wäre dann von 50 auf 75, hat man letztendlich immer noch ein Minus von 25% in der Gesamtposition. Also insofern, wir sind hier noch nicht wieder im absoluten Bullenmodus, aber es sieht danach aus, als hätten wir jetzt den Boden so ein bisschen ausgelotet. Der muss sich jetzt noch so ein bisschen, ja, weiterbilden, ausbilden und dann wird irgendwann der Angriff der Bullen kommen. Und wie gesagt, ich hatte in Aussicht gestellt, Ende diesen Jahres, vielleicht auch über den Jahreswechsel. Mittlerweile bin ich vielleicht sogar einen Tick optimistischer, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen früher sogar losgeht. Aber aktuell muss man eben auch noch ein bisschen Geduld haben, beziehungsweise man kann jetzt Rücksetzer aus meiner Sicht nutzen, um Positionen in guten Coins und Tokens eben auf- oder auszubauen. Ja, das zum Kryptomarkt und damit, wie gesagt, zur Börse. Die US-Börsen mittlerweile ja geschlossen. Wir haben mittlerweile nach 22 Uhr, schauen wir uns gleich an. Zunächst aber ein Blick auf den Anleihenmarkt. Und da sehen wir in den USA zuletzt wieder etwas steigende Renditen. Die zweijährigen US-Zinsen bei 4,76%, heute um 4 Pips nach oben. Also zuletzt lagen sie noch bei 4,72. Und die zehnjährigen bei 4,473. Das ging dann sogar recht deutlich heute nach oben. Und wir haben jetzt hier grundsätzlich so ein bisschen das Problem, dieser Spread, der eigentlich ohnehin nicht so ist, wie er sein sollte. Denn normalerweise sollte man ja für längerfristige Geldleihen mehr Zinsen bekommen. Der verengt sich immer mehr, sprich, es könnte bald wieder zu einer normalen Zinsstrukturkurve kommen. Und in der Vergangenheit war es immer so, wenn es dazu eben kam, dann stand die Rezession langsam an. Und ich habe ja zuletzt hier auch in den Podcasts, aber auch in verschiedenen Videos darauf hingewiesen, dass ich davon ausgehe, dass die US-Wirtschaft derzeit doch mit immer zunehmendem Tempo in Richtung Rezession schlittert. Die US-Notenbank sollte daher möglichst schnell gegensteuern. Deswegen hatte ich gesagt, es wäre gut, eine erste Zinssenkung in den USA schon im Juli zu sehen und bis Jahresende mindestens 3. Die Märkte, die Wahrscheinlichkeiten dafür, die sehen aber nach wie vor anders aus. So erwartet man für den 31. Juli, also Ende des Monats, nur mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 9% einen ersten Zinsschritt. Hingegen 91,2% glauben, dass die Zinsen weiter unverändert bleiben. Am 18. September soll es dann aber endlich soweit sein. Eine Wahrscheinlichkeit von fast 60% sieht hier eine erste Zinssenkung um eben 25 Basispunkte. 5,4% sehen sogar einen größeren Zinsschritt nach unten um 50 Basispunkte, was natürlich auch eine Möglichkeit wäre. Und 34,7 sehen unveränderte Zinsen. 7. November, da wird dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 51,2% eine Leitzinssenkung erwartet, die ja wahrscheinlich eher schon im September erfolgen soll. Also dann dürften sie konstant auf diesem Niveau bleiben, wohingegen immerhin 24,1% dann sehen, dass es eine zweite Zinssenkung eben geben dürfte. 22,8% auf der anderen Seite sehen sofort wieder eine Zinserhöhung. Also das ist dann natürlich auch so ein bisschen hin und her. Und knapp 2% sehen dann den Leitzins sogar schon um 3x25, also um 75 Basispunkte gesenkt. Und zum Jahresende mit der höchsten Wahrscheinlichkeit von 44,3% soll der Leitzins dann eben 50 Basispunkte unter dem aktuellen Niveau liegen. Also bis Jahresende 2 Zinssenkungen, die werden erwartet eigentlich für September und eben Dezember. 18. September, 18. Dezember kann man sich ganz gut merken. Die anderen Wahrscheinlichkeiten, 75 Basispunkte bis Jahresende nach unten 18,5%, 1% nach unten 1,4% und auf der anderen Seite nur eine Zinssenkung, 30% und überhaupt keine 5,8%. Also insofern, wir werden demnächst sicherlich Zinssenkungen sehen, aber das muss auch nicht unbedingt gut sein, denn wenn die Zinsen gesenkt werden, ist das eben auch ein Zeichen, dass die US-Konjunktur schwächelt und wie gesagt, darauf deuten ja auch andere Indikatoren hin. Zuletzt sehr viele Wirtschaftsdaten, die eher mau reingekommen sind, gerade vom Konsum her. Und da muss man eben auch ganz klar sagen, wenn man sich mit der Historie befasst und weiß, wie so eine Rezession abläuft, dann gibt es natürlich Sektoren, die am Anfang einer Rezession unter Druck geraten und andere Sektoren, die erst in der Endphase einer Rezession unter Druck geraten. Und die, die in der Anfangsphase eher unter Druck stehen, das sind meistens eben doch Konsumtitel, weil eben der Verbraucher, wenn er merkt, es läuft wirtschaftlich schlechter, anfängt zu sparen. Natürlich nicht in erster Linie unbedingt bei Lebensmitteln, deswegen lief es bei Walmart noch ganz gut, wobei auch die zuletzt schon gesagt haben, ganz so gut läuft es auch nicht mehr. aber natürlich insbesondere bei Markenartikelherstellern und auch Luxusgütern und sowas. Wobei man da auch ein bisschen sagen muss, bei den ganz krassen Luxusgütern, zum Beispiel Ferrari oder ganz teuren Handtaschen, edlen Weinen und sowas, ja, da wo eh nur Millionäre und Milliardäre überhaupt zugreifen können, da sieht das dann auch wieder ein bisschen anders aus. Aber gerade wenn man solche Marken, beispielsweise Nike, die ja zuletzt schwache Zahlen wieder mal hatten, nimmt, da sieht man dann das eben schon. Hier wird viel auf China geschoben und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das falsch ist, aber natürlich schwächelt auch die Konjunktur in den USA und deswegen aus meiner Sicht, es wären in diesem Jahr mindestens 3 Zinssenkungen notwendig und die Fed sollte eigentlich im Juli, im September und im Dezember die Zinsen senken. Im November kann man sich eventuell sparen, weil ja auch die Präsidentschaftswahl auf dem Programm steht und man da sich ohnehin nicht einmischen sollte. Ja, ansonsten heute in den USA aus der Politik auch noch ein interessantes Urteil. Der Supreme Court, das höchste US-Gericht, hat entschieden, dass Donald Trump zumindest teilweise im Amt immun war. Und ja, also nicht immun gegen das Coronavirus oder so, sondern halt was seine Taten betrifft, die ja da vor Gericht zum Teil angeklagt werden sollten. Und ja, das oberste US-Gericht hat nun mit 6-3 Richterstimmen entschieden, bei Amtshandlungen, also alles, was mit dem Amt zu tun hat, da war er immun. Bei privaten Verfehlungen, da kann er aber natürlich belangt werden, weil niemand über dem Gesetz stehen würde. Und das Problem ist allerdings jetzt, dass dieses Urteil so vage formuliert ist, dass jetzt die unteren Gerichte erst einmal rausfinden müssen, ja, wie können sie das denn abgrenzen? Was war denn privat und was war eine Amtsentscheidung? Und dementsprechend dürfte sich das alles hinziehen, was für Trump insofern gut ist, da er so definitiv zur Wahl komplett antreten kann. Und wenn er erstmal im Amt ist, dann kann er natürlich auch als Präsident dafür sorgen, dass solche Verfahren womöglich dann eingestellt werden. Also das läuft für ihn ganz gut. Ich hatte zuletzt in dem Video mit Moritz Hessel ja auch gesagt, dass grundsätzlich ich beide Kandidaten in den USA nicht gut finde. Trump hat da auch zu viel Mist zwischenzeitlich mal gebaut. Auf der anderen Seite, wenn ich halt die Wahl zwischen Pest und Cholera habe, dann wäre mir Trump in dem Fall tatsächlich noch einen Tick lieber. Aber dasselbe Problem haben wir in vielen Ländern. Also das muss dann auch jedes Land für sich selbst entscheiden. Und wenn wir hier in Deutschland über die USA lachen, dann müssen wir schauen, was wir hier für Gestalten haben, die zuletzt Bundeskanzlerin waren oder auch derzeit sind, die ja zum Teil absurde Entscheidungen getroffen haben und Dinge vergessen oder vergessen wollten, die sie denn so getrieben haben. Ansonsten gab es natürlich die Wahl in Frankreich mit dem erwarteten Rechtsruck, aber jetzt versucht man halt von der Gegenseite eine Blockpartei zu bilden. Das erinnert also auch immer so ein bisschen mehr an die DDR. Und darauf haben die Anleihemärkte in Europa heute natürlich so ein bisschen verschnupft reagiert. Der französische Aktienmarkt, der zeigte sich eher so ein bisschen entspannt. Da gab es teilweise schöne Kursgewinne bei Aktien, beispielsweise wie Thales und anderen. Aber der deutsche Rentenmarkt, da gab es dann heute massive Kursverluste und dementsprechend steigende Zinsen, was insofern natürlich verwundert, da wir Inflationsdaten bekommen haben und die Inflationsrate in Europa, die ist mittlerweile auf 2,2% zurückgegangen und damit mehr oder weniger fast schon im kompletten Ziel der EZB, sodass man hier eigentlich mehr und stärkere Zinssenkungen erwarten könnte. Aber heute wurde das politisch überlagert. Ich würde trotzdem nach wie vor denken, die Zinsen in Europa müssen und werden stärker fallen, sogar noch als in den USA. Und dementsprechend müsste der Bund-Future steigen. Allerdings kurzfristig, wenn man da spekuliert, insbesondere wenn man das gehebelt macht, sollte man sehr aufpassen, weil eben hier ja Politik eine Rolle spielen kann. Und je nachdem, was da bei der Stichwahl in Frankreich demnächst rauskommt, kann das natürlich auch nochmal reinhauen. Nichtsdestotrotz, übergeordnet bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe. Und zuletzt hatte ich ja beispielsweise auch bei Henry Hub Natural Gas recht, wo man ja auch sehen konnte, in der Zukunft wird der Preis deutlich höher sein und wer darauf spekuliert hat, der konnte, wenn er die richtigen Produkte eingesetzt hat, auch schöne Gewinne einfahren. Ja, und damit komme ich dann zum Aktienmarkt und beginne heute mit dem deutschen Markt und hier dem DAX. Der war zwischenzeitlich auch mal deutlich ein Plus, am Ende blieb es aber noch bei 55,21 Punkten, dann 0,3%, 18.290,66. Nachbörslich wird er sogar noch etwas höher getaxt bei 18.324 Punkten. Und das ist natürlich klar, weil die US-Börsen ja im späten Handel sogar insbesondere der Nasdaq ein bisschen was draufgepackt hat. Auf der Verliererseite heute im DAX Kiagen, SAP und Sartorius. Kiagen und Sartorius, das sind solche ja Laborausrüster, wenn man so will. Also das ist dann so eine Kategorie wie auch Thermo Fisher Scientific in den USA. Und heute gab es das Problem, dass es eine Short-Attacke von Muddy Waters, heißen sie glaube ich, auf Eurofins Scientific in Frankreich gegeben hat. Und daraufhin fiel die Eurofins Scientific Aktie deutlich und das belastete dann den ganzen Sektor. Deswegen Kiagen mit minus rund 2% und Sartorius mit 3,3%, die Vorzugsaktie in dem Fall, im Minus. Hier muss man sagen, gerade Sartorius hat ja zuletzt auch eher durch Gewinnwarnungen geglänzt. Also da wurde auch Vertrauen verspielt. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. In 1 bis 2 Jahren wird diese Aktie deutlich höher stehen. Und deswegen haben wir beispielsweise auch die Stammaktien, um das mal verraten zu können, im Musterdepot des Total Return Börsenbrief. Ansonsten SAP, da gab es auch ein paar Gewinnmitnahmen. Die Aktie sieht aber übergeordnet immer noch gut aus. Der heutige Rücksetzer eigentlich so ein bisschen eine Art Pullback. Und ja, wenn das morgen vielleicht nochmal zu einem schwachen Tag kommt, könnte man hier etwas auf der Long-Seite versuchen. Die Gewinnerseite dann Commerzbank, Deutsche Bank und Zalando. Commerzbank, Deutsche Bank, erstens in den USA zuletzt positive Nachrichten von Bankenseite. Der Stresstest hat ergeben, dass die US-Banken gut aufgestellt sind. Wen wundert's? Und deswegen dürfen die dort ihre Dividenden auch erhöhen und Aktienrückkäufe ausweiten. Und das hat natürlich den Sektor in den USA beflügelt und das hat dann über den großen Teich auch abgefärbt. Hinzu kam natürlich, dass aufgrund der politischen Unsicherheit die Zinsen eben in Europa, insbesondere in Deutschland, gestiegen sind. Und höhere Zinsen sind natürlich für Banken auch ganz gut, versprechen dann höhere Gewinne. Und dementsprechend Deutsche Bank zweitgrößter Gewinner mit 3,3% und Commerzbank mit knapp 3%. Auch im Plus im DAX. Tagesgewinn aber die Aktie von Zalando, die zuletzt sehr volatil wieder mal unterwegs war. Die Tiefs im Bereich 16, die dürfen wir aber hinter uns gelassen haben. Auf der Oberseite, solange wir über 2021 stehen, heutiger Schlusskurs war nach 4,4% plus 22,85. Solange wir über 21 stehen, hat die Aktie Luftrichtung 24 bis 25. Oberhalb von 25 wären auch 30 drin. Sollte sie unter 20 fallen, könnte die 16-Euro-Marke durchaus nochmal angelaufen und damit getestet werden. Das aus charttechnischer Sicht. Dann der MDAX. Heute mit einem Plus von 68,59 Punkten oder 0,27%, 25.244,65. Nach wie vor gilt, wir sind zuletzt nicht über die 27.500 nach oben ausgebrochen. Und das war natürlich ein klares Schwächezeichen. Dementsprechend ging es dann anschließend auch nach unten. Aber wir konnten jetzt zuletzt zumindest die 25.000-Punkte-Marke einigermaßen verteidigen. Und das ist auf der Unterseite halt wichtig. Wenn die nämlich fallen würde, könnte es auch weitergehen in Richtung etwa 23.600 und im allerschlimmsten Fall könnten wir auch nochmal die 21.500 sehen, wobei ich so pessimistisch nicht bin und nach wie vor eher denke, dass wir uns im Bereich 25.000 stabilisieren und von da aus die 27.5 nochmal angreifen. Und ob wir es dann schaffen, muss man sehen. Auf der Verliererseite die Aktien von Ixtron, Redcare Pharmacy und Bechtle. Hier muss man sagen, Ixtron hatte ich lange gewarnt, so wie zuletzt auch bei Süß Microtech, dass da viel zu viel Hype drin ist. Die Aktie ist trotzdem gestiegen und gestiegen und gestiegen, viel höher als ich erwartet hätte, aber anschließend dann kam eben der Mann mit dem Hammer und jetzt hat sie sich mehr als halbiert. Zuletzt gab es einige, die das als Kaufchance betitelt haben. Generell würde ich das nicht ganz bestreiten wollen. Die Aktie ist halt jetzt sehr, sehr tief gefallen wieder. Aber es ist eben auch ein sehr zyklischer Wert und Ixtron nicht so gut, wie sie vor ein paar Wochen oder Monaten noch gemacht wurden. Insofern, wenn ich die Aktie hätte, würde ich vielleicht so im Bereich 18 bis 20 Euro sie erstmal halten. Natürlich mit einem Stoppkurs absichern, aber ob man jetzt unbedingt schon da rein muss, sei mal dahingestellt. Ich hatte zuletzt ja öfter mich dementsprechend skeptisch zu der Aktie geäußert, wobei ich zwischenzeitlich mal gesagt hatte, okay, da kann mal ein kleiner Bounce kommen. Der kam dann auch, aber der fiel ja fast sogar noch kleiner aus als erwartet und dementsprechend war das auch wieder eher ein Schwächezeichen. Dann Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop-Apotheke, wird ebenfalls von vielen heiß und innig geliebt. Ich bleibe auch hier dabei. Das Geschäftsmodell an sich dürfte funktionieren und generell finde ich Online-Apotheken auch gut, als Kunde zumindest. Allerdings, ob man da unbedingt investieren muss, das ist eine andere Frage, denn wo können die sich denn differenzieren? Bei rezeptpflichtigen Medikamenten ist das alles ziemlich genau geregelt. Da gibt es nicht viele Abweichungen im Preis. Da ist es dann auch egal, wo man bestellt. Und was die Rezeptfreien angeht, also wenn ich mir Aspirin oder sowas bestelle, da gucke ich natürlich im Internet, gibt es mittlerweile auch Preissuchmaschinen, wo ist das denn am günstigsten? Klar, wenn ich jetzt irgendwo schon Kunde bin und es ist nur ein paar Cent Unterschied, dann sage ich auch, okay, sei mal dahingestellt, dann zahle ich da eben 10, 15 Cent mehr. Aber wenn das natürlich gravierende Preisunterschiede sind, dann bestelle ich natürlich bei dem, der günstiger ist. Und insofern, ja, verstehe ich da nicht den Höhenflug, den die Aktie auch in der Vergangenheit teilweise hatte. Ich hatte auch den kritisiert, sie ist jetzt zuletzt deutlich zurückgekommen. Aktuell muss man sagen, ähnlich so ein bisschen wie Ixtron. Ich sehe jetzt hier nicht den ganz großen Crash. Sie ist ja zuletzt schon deutlich gefallen und dass sie sich jetzt nochmal halbiert, ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich. Aber warum man hier super bullig sein sollte und jetzt hier wieder 150 und mehr erwarten sollte, das erschließt sich mir auch nicht. Und insofern ist das auch bestenfalls, muss man schon fast sagen, eine Halteposition. Und dann Bechtle. Das sehe ich hier etwas anders als der Markt. Heute die Aktie 5% im Minus. Zuletzt hat sie ohnehin geschwächelt. Übergeordnet muss man aber sagen, ist der Aufwärtstrend seit Januar 2023 eigentlich immer noch intakt. Und alles in allem ist Bechtle eigentlich ein sehr gutes Unternehmen. Deswegen, warum die Aktie zuletzt so schwach unterwegs war, erschließt sich mir nicht ganz, muss man ganz klar sagen. Aber ich bin hier nach wie vor relativ optimistisch, dass die Aktie derzeit sich nur in einer Korrektur befindet. Und so der Bereich um 40 Euro, den würde ich hier interessant finden, um zuzugreifen. Dann die Gewinnerseite, Befesa. Kommt aus dem Bereich Abfallwirtschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Aktie teilweise auch sehr wild unterwegs gewesen, ist noch nicht so lange her. Genau genommen Ende Januar diesen Jahres, da war sie im Top bei über 55. Dann ist sie bis, das war Januar 23, Entschuldigung, also letztes Jahr Januar war sie bei 55. Dann ist sie bis Oktober letzten Jahres auf 23,50 gefallen, also weit mehr als halbiert. Dann ging es zwischenzeitlich wieder auf 35 nach oben. Nochmal zurück, wieder nach oben, sogar auf neue Verlaufshochs, knapp unter 38, dann aber wieder deutlich zurück in Richtung 26. Ja, und so schwankt sie immer weiter hin und her. Übergeordnet muss man sagen, hat sie sich mittlerweile gefangen. Generell finde ich das Unternehmen nicht unspannend, muss man auch ganz klar sagen. Aber ich würde jetzt hier auch nicht Haus und Hof riskieren und hier ganz große Positionen aufbauen. Aber wenn sie nochmal so in Richtung 30 Euro zurücklaufen würde, dann könnte man sie wahrscheinlich auch eher auf der Long-Seite spielen. Dann Aurubis aus dem Kupferbereich. Generell Kupfer zuletzt eigentlich ganz gut gelaufen. Aurubis nicht so gut. Warum? Weil es hier interne Probleme gab. Es soll hier sogar ja quasi zu Verbrechen gekommen sein. Deswegen wird auch oder wurde auch der ganze Vorstand mittlerweile quasi ausgetauscht, beziehungsweise das läuft, glaube ich, noch der Prozess. Und dementsprechend die Aktie zuletzt auch volatil unterwegs gewesen. Zwischenzeitlich haben auch Analysten nochmal draufgekloppt. UBS hatte hier eine Abstufung. Da gab es damals auch eine Frage in meinem Tag-Service zu der Aktie. Ich habe gesagt, man sollte auf das Analystengequatsche nicht zu viel geben. Und mittlerweile hat sich die Aktie dann auch wieder deutlich erholt. Fakt ist aber auch so, im Bereich 80 bis etwa 85 Euro liegt ein Deckel drauf. Da müsste die Aktie drüber. Heute mit 5,9% plus hat sie mal zumindest die richtige Richtung eingeschlagen. Aktuell 77,55 heutiger Schlusskurs. Aber wie gesagt, 80 bis 85, da liegt eine charttechnische Widerstandszone und da müsste sie drüber, um weiteres Kurspotenzial freizusetzen. Ja, und dann HelloFresh, eine absolute Mega-Enttäuschung, muss man sagen. Generell fand ich das Geschäftsmodell gar nicht so schlecht. Man konnte sogar dank Corona in den USA zwischenzeitlich mal Fuß fassen, aber in den letzten Wochen und Monaten ging dann hier gar nichts mehr und die Aktie völlig abgestürzt, muss man sagen. Hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Allerdings hatte ich dann auch zwischenzeitlich gesagt, man sollte das jetzt aufgeben, als sie hier unter 8 Euro gefallen ist. Mittlerweile 4,81. Heute geht es zwar um 6,4% nach oben, 4,81 Euro. Aber wenn ich 4,81 Euro sage, dann weiß man schon, da ist man natürlich noch weit weg von den 8 Euro, wo ich damals gesagt habe, als sie drunter gefallen ist, okay, dann kann man es jetzt lassen. Und insofern war das richtig. Generell würde ich das Unternehmen noch nicht komplett aufgeben. Ich denke nach wie vor, dass das Geschäftsmodell ja funktionieren kann oder funktionsfähig ist. Ich denke aber, dass das Management hier ganz, ganz viel Arbeit vor sich hat, wieder Vertrauen aufzubauen. Ähnlich wie beispielsweise bei Alfen, die letzte Woche ja auch gecrashed sind nach einer erneuten Gewinnwarnung. Und auch wenn das natürlich völlig verschiedene Geschäftsmodelle sind, Alfen im Bereich Elektroladesäulen und so weiter unterwegs und HelloFresh, wie gesagt, so Lebensmittellieferdienst, gilt trotzdem bei beiden, das Management hat zuletzt herb enttäuscht und muss neues Vertrauen aufbauen. So ein bisschen gilt das ja auch für die eben angesprochene Sartorius. Dann weiter zum SDAX, der heute mit einem Plus von 103,90 Punkten oder 0,73% glänzen konnte, 14.421,45. Das sieht nach wie vor sehr stark aus, muss man sagen. Der Index ist zuletzt bis etwa 15.350 nach oben gelaufen, hat doch zu einer Doppeltop ausgebildet und dann kräftig korrigiert. Aber diese Korrektur könnte er nun so langsam hinter sich lassen. Übergeordnet ist der Aufwärtstrend noch intakt. Auch das große Kaufsignal, das er seinerzeit generiert hat, ist intakt. Und der Index ist prinzipiell nach wie vor bereit, Kursziele im Bereich von 17.500 Punkten ansteuern zu können. Verliererseite Atra Network, Atran Holding und Elmos Semiconductor. Ja gut, Atra Network ist die ehemalige Atva Optical, die wurde von Atran Holding aus den USA übernommen. Ich glaube, so rum war es richtig. Heute beide im Gleichschritt nach unten. Ich hatte zuletzt ja gesagt, dass ich hier sehr vorsichtig wäre. Glasfaser ist hier das große Thema und man ist hier so ein bisschen ja Telekommunikationsausrüster und da muss man sagen, es gibt natürlich Unternehmen in dem Bereich, wo es super läuft, beispielsweise Arista Network, bei Cisco zum Beispiel schon nicht ganz so gut, ist auch nicht ganz gleich, muss man sagen, so ein bisschen geht's in die Richtung. Aber da muss man halt auch sehen, wer sind die Kunden und bei Arista Network sind das eben diese sogenannten Hyperscaler, die da Rechenzentren und so weiter betreiben und bei Atran sind das halt eher Telekommunikationskonzerne wie Deutsche Telekom, AT&T und so weiter und zwar liefen deren Aktien zuletzt zum Teil gut, aber oft sind die auch hoch verschuldet. Deswegen schauen die auch genau hin mit ihren Investitionen, was da genau benötigt wird. Zum Teil haben sie in den letzten Jahren auch stark investiert in Netzausbau, Netzmodernisierung und so weiter. Ja, und dementsprechend, das ist so ein bisschen wie Nokia oder Ericsson, die laufen auch nicht ganz rund. Und Atran, egal ob jetzt die Holding oder die Atran Networks, würde ich in der gleichen Tradition sehen. Und das sind keine Aktien, die man jetzt unbedingt sich ins Depot packen muss. Man könnte natürlich sagen, antizyklisch okay, aber das wäre mir hier aktuell definitiv dann auch noch zu früh. Ja, und ansonsten Elmos Semiconductor, zuletzt auch teilweise gehypt. Die stellen eigentlich relativ alte Chips her. Das kann natürlich manchmal auch von Vorteil sein. Es gibt auch beispielsweise in der Softwarebranche, im Bankenbereich Programmierer, Entwickler gesucht werden, da müssen die oftmals Programmiersprachen wie COBOL beherrschen. Und die heute neu ausgebildeten Entwickler, Programmierer, die lernen sowas auf der Uni nicht, weil das ganz alte Programmiersprachen aus den 1960er, 70er Jahren und so weiter sind. Und dementsprechend kann sowas natürlich auch gut sein, wenn es da irgendwie alte Chips noch produziert werden, die wo man dann vielleicht wenig Konkurrenz hat. Bei Elmos muss man aber auch ganz klar sagen, selbst wenn das so ist, war der Hype um die Aktie zwischenzeitlich zu hoch. Ich hatte auch davor gewarnt. Es sah zwischenzeitlich mal charttechnisch, muss man sagen, ganz gut aus. Die Aktie war drauf und dran, nochmal nach oben durchzustarten. Aber am Ende blieb sie dann doch hängen, so im Bereich, etwas über 90. Fiel jetzt wieder zurück. Man muss sie charttechnisch nicht ganz aufgeben. Das Problem ist halt, es ist ein Chipwert, der grundsätzlich sind ja viele Chipwerte sehr volatil. Das gilt auch für Elmos. Und die Aktie könnte problemlos auf 60 Euro zurückfallen und sie wäre charttechnisch noch nicht mal ganz kaputt. Das muss man so ganz klar sagen. Aber wenn die Bullen kurzfristig am Ball bleiben wollen, dann müsste sie eigentlich relativ zügig drehen. Dann müsste der kurzfristige Aufwärtstrend halten. Und da ist die Aktie heute aufgesetzt. Also so im Bereich 72, 73 Euro, heutiger Schlusskurs 73, 60 müsste sie dann drehen. Dann die Gewinnerseite, Renk, Auto 1 Group oder Auto 1 Group und Mutares. Renk, muss man sagen, wird immer so ein bisschen als Rüstungsaktie gesehen. Halte ich allerdings für nicht so ganz richtig. Klar, die machen auch solche Antriebe, wie im Rüstungsbereich Panzer und so weiter gebraucht werden, aber grundsätzlich sind die ja mal aus VW abgespalten worden und da sieht man ja, dass die beispielsweise auch im Autobereich und so weiter unterwegs waren. Das Management hat zuletzt nicht immer geglänzt, da gab es teilweise auch, so ein bisschen dubiose Aussagen in Geschäftsberichten, Quartalsberichten und insofern hat mir die Aktie noch nie so wirklich gut gefallen. Sie war natürlich zwischenzeitlich mal im Hype aufgrund der ganzen Kriege in der Welt, Russland, Ukraine, dann Israel, Palästina und so weiter. In der Spitze die Aktie bei fast 40 Euro war natürlich lächerlich, war viel zu hoch. Dann hat sie sich zuletzt mehr oder weniger fast halbiert auf unter 23, jetzt wieder ein bisschen stabilisiert, wieder auf dem Weg nach oben. Das ist natürlich was Zocker noch spielen können. Vielleicht geht es nochmal Richtung 30, das wären ausgehend von den heutigen 26 auch ja nochmal fast 20%, nicht ganz, sagen wir vielleicht eher 15%, aber viel mehr sehe ich da nicht und übergeordnet sollte es mit der Aktie eigentlich tendenziell eher abwärts gehen. Man darf auch nicht vergessen, Renk wollte schon mal an die Börse und damals musste der Börsengang abgesagt werden und jetzt erst, wo die Stimmung zuletzt dann leider, muss man sagen, für Rüstungsaktien positiver war und man sich so ein bisschen als Rüstungsaktie vermarkten konnte, hat es dann geklappt. Dann die Auto 1 oder Auto 1 Group, mit denen ich ja persönlich auch schon Geschäfte gemacht habe, zwei Gebrauchtwagen verkauft, hat immer ganz gut geklappt, gab auch immer ganz gute Preise, also insofern kann ich da nicht meckern. Auch über die Aktie habe ich mich in der Vergangenheit tendenziell positiv geäußert, konnte nicht verstehen, warum sie so tief abgestürzt ist, war ja fast schon Insolvenz eingepreist, hier bei Kursen weit unter 4. Zuletzt dann schöner Run nach oben, wieder auf knapp 8, der Rücksetzer aber übergeordnet ist ein Aufwärtstrend intakt, was ich aber auch in der Vergangenheit immer gesagt habe, als dieses Unternehmen an die Börse gegangen ist, hatten wir eine ganz andere Zeit und die absoluten Höchstkurse von weit über 50 oder fast sogar 60 Euro, die werden wir auf Jahre, wenn überhaupt jemals, nicht wiedersehen. Aber ich halte das Unternehmen grundsätzlich für funktionsfähig, das Geschäftsmodell für okay und könnte mir vorstellen, dass die Aktie in den nächsten ein, zwei Jahren sicherlich auf 10 bis 12 Euro steigen kann. Ja, und dann Mutares, und da muss man sagen, die kenne ich schon sehr lange, war einmal auf der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Dort hat man sich präsentiert. Das sah damals auch alles ganz gut aus, aber es erinnerte auch so ein bisschen an andere, in diesem Bereich aus der Vergangenheit, die auch seinerzeit mal gehypt wurden, wie Aurelius beispielsweise und so weiter. Und deswegen war ich hier immer ein bisschen vorsichtig, immer ein bisschen skeptisch, aber das Unternehmen hat ganz klar bewiesen, dass es nicht nur große, oder das Management des Unternehmens, dass es nicht nur große Versprechungen macht, sondern die auch einhält, umsetzt. Dementsprechend war die Aktie in den letzten Jahren eine absolute Erfolgsgeschichte. Zuletzt ist sie ein bisschen korrigiert. Im Top waren wir hier schon mal bei 44 etwa. Jetzt sind wir zurückgelaufen. Heutiger Schlusskurs knapp 35. An schwachen Tagen, insbesondere wenn es vielleicht nochmal unter 32 oder in Richtung 32 zumindest geht, kann man hier definitiv eher mal zugreifen. Ansonsten gute Halteposition. Ja, dann der TecDAX, der heute nicht glänzen konnte, ein Minus von knapp 16 Punkten oder knapp einem halben Prozent, 3310,65. Und hier muss man ganz klar sagen, 3350 ist zwar die entscheidende Marke, aber da muss man immer so plus minus 75 Punkte oder vielleicht auch plus minus 100 Punkte mit dazu schreiben, denn der Index schwankt sehr stark um diese Marke herum, aber er setzt sich halt nicht nach oben ab, auf der anderen Seite auch nicht nach unten ab, und insofern ist das so ein bisschen so, ja, wie so ein schwankender, betrunkener Mann, was da derzeit gespielt wird. Auf der Verliererseite hatten wir im TecDAX die Aktien von Ixtron mit minus 2%, von Sartorius minus 3,3% und Bechtle knapp 6% im Minus, haben wir alles schon besprochen. Auf der Gewinnerseite dann Süß Microtech, Hensoldt und TeamViewer. Hensoldt kann man kurz fassen, Rüstungsaktien waren heute wieder eher gesucht, auch Thales ja in Frankreich oder eben Renk angesprochen. Dementsprechend ging es hier um 2,5% nach oben. Die Aktie ist zuletzt ja auch deutlich zurückgesetzt. Dann TeamViewer gab es zuletzt die Meldung, dass man gehackt wurde. Die Aktie wurde daraufhin erstmal abverkauft, aber dann haben die Bullen in diesen Abverkauf hinein zugegriffen. Grundsätzlich muss man sagen, sieht das gar nicht so übel aus. Die Aktie ist auch tendenziell nicht besonders teuer. Also da muss man ganz klar sagen, das sieht eher gut aus. Auf der anderen Seite dieser Hack und auch ja in der Vergangenheit der Deal mit Manchester United, wo man viel Kohle verbrannt hat. Der Finanzchef musste ja daraufhin auch gehen. Und auch andere Dinge. Man hat hier immer noch den Großaktionär Permira, der über 14% hält, der vielleicht auch nochmal Aktien in den Markt drücken könnte. Also ich rechne hier nicht mit einer Mega-Rally, aber ich rechne auch nicht mehr mit einem kompletten Absturz. Um 10 Euro könnte man sie wahrscheinlich einsammeln. Auf der Unterseite darf sie nicht nachhaltig unter 9 fallen. Am besten fällt sie erst gar nicht bis dahin. Kann man sich also auch, wenn man möchte, sehr eng absichern. Auf der Oberseite die 11-Euro-Marke ganz entscheidend. Wenn es da drüber ginge nachhaltig, dann könnte es auch, ja, wenn die Bullen am Ball bleiben und Widerstände überwinden, denn da kommen dann einige. Aber wenn das alles klappt, könnte es bis auf 13,50 nach oben gehen. Insofern, ja, was soll man zu TeamViewer sagen? Prinzipiell, wie gesagt, aktuell eine Halteposition, vielleicht sogar eine ganz gute. Und dann Süß Microtech, mega ready zuletzt, dann aber auch jetzt ganz kurzfristig ein bisschen korrigiert, aber die Bullen haben sofort wieder zugegriffen, wird als KI-Gewinner gespielt. Ich würde das nicht als völlig absurd ansehen. Sicherlich ist die Aktie wie oder das Unternehmen ein KI-Gewinner, aber die Kursentwicklung ist trotzdem, ja, jenseits von Gut und Böse, erinnert halt so ein bisschen an Ixtron seiner Zeit. Derzeit interessiert sich da keiner so groß für die Fundamentals. Es wird eher, ja, nach Momentum investiert und dementsprechend zuletzt auch dann wieder stark zugegriffen. Die Aktie war ja teilweise etwa auf 54 oder unter 54 Euro gefallen, jetzt wieder 63. Man muss jetzt schauen, wo es zu einer Top-Bildung kommt. Möglich wäre natürlich hier dieser Bereich 64, 65 und aus meiner Sicht fundamental ist die Aktie da schon zu teuer, aber wenn sie es halt da drüber schafft, kriegen wir frische Kaufsignale und sie kann bis dem Bereich 76 bis 80 Euro auch noch in Angriff nehmen. Also das muss man ganz klar sagen. Momentum shorten sollte man daher nicht, aber man sollte sich schon darüber im Klaren sein, wenn man da drin ist. Schöne Party, aber auch nicht vergessen, sukzessive vielleicht mal ein paar Gewinne mitzunehmen. Ja, und dann zum amerikanischen Markt, der Dow Jones zum Handelsende, ein Plus von 50,66 Punkten, 0,13%, 39.169,52. Heute nicht viel passiert, insgesamt zuletzt die Unterseite 37,5, 38.000, da liegen die Unterstützungen, die 38.000, da wurde so ein bisschen angetestet. Auf der Oberseite die Widerstände, so der Bereich, ja, 40.000, 40.050, wenn es da drüber ginge, würden wir Kaufsignale kriegen. Aktuell sind wir ziemlich genau dazwischen, deswegen auch wenig Bewegung. Wir haben jetzt auch die Sommermonate. Auf der Verliererseite heute McDonald's, Home Depot und United Health Group. McDonald's hat in den USA sein neues 5-Dollar-Menü vorgestellt, bestehend aus entweder einem Doppelburger oder einem McChicken. 4 Chicken McNuggets, einer kleinen Pommes und einem Getränk. Das kriegt man also für 5 Dollar und das soll wieder die Leute in die Läden locken. Hat aber der Aktie heute auch nicht geholfen. Sie verlor 1,9% und wird charttechnisch zunehmend kritisch. Dann Home Depot, Baumarktsektor. Die Aktie war natürlich ein großer Corona-Profiteur. Anschließend dann stürzte sie ab, zuletzt wieder gut erholt. Aber die Bullen haben zuletzt so ein bisschen Probleme bekommen. Hier der Bereich um 345, 350. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der überwunden werden kann. Man war ja auch schon so ein bisschen weiter, aber jetzt wieder zurückgesetzt und jetzt muss man mal abwarten, denn wenn das natürlich nicht gelingt, dann kann die Aktie auch nochmal zurücksetzen. Das erste Kursziel dabei wäre so die Marke 325. Wenn die aber nicht hält, dann könnte es auch in Richtung 275 noch gehen. Nichtsdestotrotz, aktuell ist noch nichts passiert, aber tendenziell wird das Chartbild schwächer. Ja, und dann United Health Group, Krankenversicherung. Was soll man dazu noch sagen? Die Aktie in der Spitze bei 555 Dollar ziemlich genau gewesen. Jetzt seit einiger Zeit ist sie im Konsolidierungs- oder Korrekturmodus. Sie hat zwischenzeitlich nochmal die alten Höchstkurse angegriffen, hat das nicht geschafft, sie zu überwinden. Ist zurückgefallen auf der Unterseite. So richtiger Druck kommt nicht rein, aber seit im Prinzip 2 Jahren oder mehr wie 2 Jahren läuft sie im Prinzip seitwärts zwischen 450 und 555. Aktuell 495, auch hier relativ in der Mitte dieser Range und könnte sein, dass die sich noch ein bisschen fortsetzt. Insofern, wer die Aktie hat, kann sie zwar halten, kriegt man, glaube ich, auch eine angemessene Dividende. Aber wer sie nicht hat, der muss jetzt aktuell definitiv sich zumindest nicht beeilen, dort einzusteigen. Ja, und dann die Gewinnerseite, Boeing, Apple und Merck. Boeing, ja, zuletzt zerrissen, zu Recht, weil man hier viel Bockmist gebaut hat, was zum Teil auch Menschenleben gekostet hat, also das kann man gar nicht anders sagen. Aber man ist jetzt auf dem Weg der Besserung. Der Chef musste ja kürzlich vor dem Kongress auch aussagen, musste sich dort scharfer Kritik stellen. Aber wie gesagt, jetzt ist man auf dem Weg der Besserung und so läuft das eben in der freien Wirtschaft. Wenn da irgendwo Mist gebaut wird, dann kommen Leute und versuchen das wieder in die Spur zu bringen. Und oftmals geht man eben aus Krisen gestärkt hervor. Ich gehe davon aus, dass das auch bei Boeing so sein wird, zumal man ja so eine Art Duopol mit Airbus hat, was den Markt für Zivilflugzeuge angeht. Und im Rüstungsbereich ist das Unternehmen auch noch stark, muss man ja ganz klar dazu sagen. Und dementsprechend, wir haben jetzt ausgehend von den Tiefs einen Aufwärtstrend ausgebildet. Wenn die Aktie nochmal zurücksetzt, insbesondere an oder unter $180, dann wäre sie für mich nach wie vor eher kaufenswert als verkaufenswert. Und allerdings ist auch klar, dass man hier etwas Geduld braucht. Dann zweitgrößter Tagesgewinner Apple. Die Aktie zuletzt über die Marke von $200 nach oben ausgebrochen, damit ein Kaufsignal generiert mit Kursziel 240. In der Spitze war sie schon bei etwa 220, hat dann nochmal den Rückwärtsgang eingelegt, ging zurück in Richtung 208. Jetzt kommen die Bullen wieder und wahrscheinlich geht die Party dann bald weiter und wir sehen hier in den nächsten Wochen $240, dann kann man weitersehen. Ja, und dann Merck, heute mit 3,3% im Plus, die Aktie zuletzt aber auch kurzfristig relativ volatil. Es gab eine Meldung, dass man hier im Bereich Krebsforschung und Medikamente gute Fortschritte gemacht hat. Da ist die Aktie zwischenzeitlich mal nach oben gelaufen bis fast 135. Anschließend wurde sie dann aber auch wieder abverkauft in Richtung 120, also etwa 10% nach unten. Und alles in allem sind wir auch hier in einer sehr breiten Seitwärtsbewegung zwischen 120 auf der Unterseite und 133 bis 135 auf der Oberseite. Das heißt, solange sie nicht aus dem unteren Ende der Range rausfällt, also nachhaltig unter 120, solange ist sie ja in dem Bereich tendenziell eher kaufenswert. Und auf der Oberseite müsste es halt nachhaltig über die 135 gehen, 136 gehen, um weiteres Kurspotenzial freizusetzen. Übergeordnet halte ich die Aktie für bullig, denn was man auch nicht vergessen darf, die Marke von 120 war in der Vergangenheit ein Widerstand. Da sind wir drüber hinaus ausgebrochen, was eigentlich ein Kursziel von $145 zur Folge hatte. Und die Rücksetzer zuletzt kann man daher auch durchaus als Pullbacks ansehen. Ja, und dann last but not least, wie immer noch zum Nasdaq und hier dem Nasdaq 100. Und der konnte am Ende dann doch nicht ganz seine Gewinne halten, aber doch mit 129,35 Punkten im Plus schließen. 0,66% ging es nach oben, 19.812,22. Der Index nach wie vor kaum zu bremsen. Jeder Rücksetzer wird relativ schnell wieder gekauft. By the dip hatte ich auch immer gesagt, dass das richtig ist. Heute auf der Verliererseite die Aktien von O'Reilly Automotive mit einem Minus von knapp 3,8%. Hier muss man aber sagen, die Aktie ja zuletzt teilweise nach oben geschossen auf neue Allzeithochs im Bereich knapp unterhalb $1.200. Anschließend ging es zurück auf Richtung 950. Dort wurde so eine Art Doppelboden sehr kurzfristig ausgebildet. Es ging nochmal bis auf knapp unter die 1.100er Marke und jetzt nochmal der Rücksetzer. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie nochmal die $1.000 Marke testet. Das wären jetzt nur noch $16 oder ja 1,6% etwas, wo es nochmal nach unten gehen könnte. Vielleicht fällt sie auch knapp unter die $1.000, 988 oder so, wäre jetzt auch kein Problem. Und anschließend sollte sie sich langsam stabilisieren und übergeordnet dann wieder weiter steigen, denn übergeordnet ist die Aktie in einem Aufwärtstrend und die Meldungen zuletzt waren nicht so schlecht, aber die Aktie war zuvor halt durchaus heiß gelaufen. Dann Walgreens Boot Alliance, die haben bekannt gegeben, dass man jetzt doch Boot Alliance, die ja noch ganz gut laufen, nicht abstoßen will und eigenständig an die Börse beispielsweise bringen will. Daraufhin gab es auch einen Rücktritt im Vorstand. Derjenige, der Boots Alliance halt geleitet hat, der hat seinen Hut genommen und die Aktie ja hat ja zuletzt schon noch Quartalszahlen den Diver gemacht, hat hier charttechnisch wichtige Unterstützung gebrochen und ich hatte ja schon gesagt, auch in der Vergangenheit, als hier ein neuer Chef des Unternehmens annonciert wurde, dass man hier vorsichtig sein soll, weil nicht jeder neue Chef schafft auch den Turnaround, nicht jeder ist Larry Culp und kann so ein Megakonzern wie General Electric, wie es Larry Culp bei General Electric gemacht hat, drehen. Walgreens Boot Alliance nach wie vor im Niedergang und hier muss man definitiv aufpassen. Das letzte Verkaufssignal hat ein Kursziel so im Bereich $11 zur Folge, 11,58, also so viel wäre das nicht mehr. Kann natürlich zwischenzeitlich auch immer mal bouncen, aber alles in allem der Abwärtstrend natürlich immer noch voll intakt. Ja, und der Tagesverlierer mit einem Minus von 4,6% fast, die Aktie von Warner Bros. Und hier muss man sagen, ja, auch diese Aktie, klar im Abwärtstrend. Auch hier sah es zuletzt nach einer Bodenbildung so im Bereich $8 aus. Das hat nicht geklappt. Dann sah es noch so im Bereich 7,25 $, 7,30 $ nochmal danach aus. Das scheint jetzt aber auch nicht geklappt zu haben. Die Aktie fällt und generiert neue Verkaufssignale. Heutiger Schlusskurs 7,10 $. Kann durchaus sein, dass es dann noch morgen vielleicht nochmal 2-3% nach oben geht. Aber übergeordnet sollte es nach unten gehen und zwar in Richtung 6 $. Und deswegen braucht man die Aktie aktuell definitiv nicht. Ja, und die Gewinnerseite: Zscaler, MongoDB und Tesla. Zscaler aus dem Cybersecurity-Bereich, zuletzt eher ein Wert, der schwächer unterwegs war, anders als beispielsweise CrowdStrike, die von hoch zu hoch geeilt sind. Und jetzt haben die Investoren langsam wieder Vertrauen gefasst nach dieser Korrektur, die die Aktie ja von knapp 260 auf im Tief, ja, 155 Dollar etwa geführt hat, ging es zuletzt wieder deutlich nach oben. Wir sind jetzt wieder in der 200-Dollar-Marke dran. Das ist allerdings auch ein charttechnischer Widerstand und die Bewertung der Aktie ist natürlich auch nicht ganz günstig. Also insofern, ob da noch viel nach oben geht, kurzfristig sei mal dahingestellt, aber wenn es hier vielleicht nochmal 10% nach unten geht, wäre auch das wahrscheinlich eine Kaufgelegenheit. Ähnlich sieht es bei MongoDB aus, die zuletzt nach Quartalszahlen verkloppt wurden. So wirklich nachvollziehbar war das nicht, weil die Quartalszahlen so übel jetzt auch nicht waren. Dennoch, quasi über Nacht fiel die Aktie von zuvor 310 auf dann, ja, in Richtung so 240 und noch tiefer. Der Boden wurde dann erst so im Bereich 216, 217 gefunden. Seitdem geht es nach oben. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, bis wohin geht's. Im Best Case könnte das Gap komplett zugemacht werden. Das wären dann so Kurse, ja, bis knapp 310 Dollar. Anschließend wäre sogar 325 noch drin. Viel mehr sehe ich allerdings erst einmal nicht. Und damit wäre der Chart auch noch nicht geheilt, sondern ja, nur mal ein erster Ansatzpunkt einer Heilung. Aber generell muss man natürlich sagen, MongoDB ist kein schlechtes Unternehmen, keine schlechte Aktie. Es war zwischenzeitlich mal vielleicht ein bisschen zu viel Euphorie drin. Die ist mittlerweile so ein bisschen gewichen. Dementsprechend hat die Aktie noch ein bisschen Platz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie direkt dann über die 325 weiter nach oben zieht, Richtung 400 und dann die alten Hochs wieder ansteuert. Also insofern maximal 325 als Erholungsziel, wobei das Ausgehen von jetzt auch noch fast 20% wären. Und in einem dürfte das auch nicht gehen. Aber heute hat die Aktie mit 5,4% zumindest mal gut vorgelegt. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Tesla, gab es jetzt eigentlich gar nicht so große News, aber viel Analystengequatsche. Lustig war, Analysten bestätigen Outperform-Ratings und haben dann Kursziele von 120, was natürlich weit unter dem heutigen Schlusskurs von 210 liegt, aber auch unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Die Aktie hat ja heute nicht irgendwie 50% zugelegt, sondern 6%. Also insofern Analystengequatsche halt und alles in allem bleibe ich dabei. Tesla ist ein gutes Unternehmen, das derzeit kurzfristig ein paar Probleme hat. Elon Musk wird die wie immer lösen. Am Ende wird Tesla gestärkt daraus hervorgehen. Nichtsdestotrotz bleibe ich auch dabei. Neben Tesla, BYD in China noch interessant. Wer spekulativ in China mag, auch NIO mal ins Auge fassen und ansonsten Rivian, die ja zuletzt eine umfangreiche Kooperation mit Volkswagen bekannt geben konnten und denen dadurch ja auch bis zu 5 Milliarden Dollar zufließen und die ohnehin schon aufgrund der Tatsache, dass doch Jeff Bezos persönlich, aber auch dessen Baby Amazon.com beteiligt ist, noch viele Milliarden auf dem Konto haben und insofern ja hier diesen Wettbewerb, diesen Verdrängungswettbewerb, der das auch ist, sicherlich überleben können. Anders als Fisker und andere, die ja zum Teil auch schon pleite sind. Ja, damit bin ich für heute durch. Der Kryptomarkt, wie gesagt, wieder am Kommen. Sieht generell nach wie vor gut aus. Ich bleibe dabei, dass wir im weiteren Jahresverlauf, spätestens um den Jahreswechsel herum, langsam einen Bullrun bekommen und dass man sich jetzt positionieren kann und sollte. Gerade an schwachen Tagen der Aktienmarkt, ja, haben wir nach wie vor das Bild, die Standardwerte durchaus so ein bisschen, ja, gebremst, was auch daran liegen kann, dass in den USA, wie gesagt, ja, eine Rezession langsam zu erwarten ist. Der Tech-Sektor, insbesondere getrieben aus allem, was mit KI zu tun hat, eigentlich nach wie vor auf dem Weg nach oben und insbesondere die großen Werte, heute war es dann eine Tesla, stützen das Ganze und alles in allem muss man sagen, der Nasdaq, gemessen am Nasdaq 100, sieht eben charttechnisch immer noch gut aus und dementsprechend, ja, muss man sich so positionieren, dass man davon profitieren kann. Man muss aber hier ein bisschen aufpassen. Trader müssen natürlich schauen, wo ist Momentum, KI, dann setzt man halt auf KI-Werte wie Microsoft, wie Alphabet, wie von mir aus auch Tesla und andere. Diejenigen, die etwas ja, hinter die Kulissen blicken und die etwas längeren View haben und einen längerfristigeren Ansatz, die schauen sich an, welche guten Werte derzeit verramscht werden, kaufen die günstig, warten dann 6, 12, 18 Monate und sind am Ende dann die am meisten lachen. Denn man muss auch sagen, das Momentum hat viele Aktien jetzt schon sehr, sehr hoch getrieben und wenn es dann mal zu Gewinnmitnahmen kommt, gerade bei diesen Magnificent 7, die es ja teilweise waren, Tesla ist ja zuletzt ein bisschen rausgefallen, jetzt kommen sie wieder, Ja, wenn die mal korrigieren, dann könnte das den Index belasten, aber dann wird es halt viele Nebenwerte geben, die davon auch vielleicht profitieren, die dann eben nicht so im Blickpunkt gestanden haben und stehen. Und da muss man dann eben auf die richtigen Aktien setzen. Aber es braucht eben auch ein bisschen Geduld und es ist natürlich auch schmerzhaft, wenn man sieht, dass jetzt diese großen Werte zuletzt super gelaufen sind und viele kleine Werte gar nicht oder sogar gefallen sind. Dann tut das natürlich weh, aber wie hat André Costolani so schön gesagt, an der Börse gemachtes Geld ist immer Schmerzensgeld. Erst kommen die Schmerzen, dann das Geld. Und da hat der gute Mann absolut recht. Und das ist auch ein schönes Schlusswort für heute. Und deswegen sage ich jetzt nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.